Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit dem Mann, dessen langen Beine schon so manchen Gegner überrascht haben und dem ich in diesem Podcast deswegen schon einmal Thomas Müllereske Züge zugesprochen haben. Hallo, Lino Schäfer.
Hallo, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
Thomas Müllereske Züge, kannst du damit was anfangen?
Thomas Müller, natürlich. Ich habe gerade auch schon überlegt, wie ich Müllereske Züge zuordnen würde.
Ja, dieses Durchwuscheln mit langen Beinen, dann doch noch irgendwie durchkommen, das habe ich schon das ein oder andere Mal so gesehen und habe gedacht, das erinnert mich so ein bisschen daran.
Ja, den Vergleich höre ich tatsächlich auch nicht das erste Mal jetzt bei dir. Nee, gerade in der Mannschaft. Oft wird er dann auch gerne humorvoll verwendet, nenne ich es jetzt mal freundlich ausgedrückt.
Erzähl ein bisschen mehr. Das heißt, du wirst ein bisschen, keine Wertung. Thomas Müller werden ja immer seine sehr dünnen Gräten ein bisschen mit aufgezogen, aber da hast du ja ein bisschen mehr an den Beinen, würde ich sagen.
Ja, ein bisschen mehr, würde ich sagen, ein bisschen. Aber da geht es dann auch viel um das, ich nenne es jetzt mal Durchwursteln.
Ja.
Dass es vielleicht nicht immer nur die ganz klaren Bewegungen sind, sondern manchmal auch irgendwie, Hauptsache vorbei.
Ich wollte gerade sagen, das führt aber bei Thomas Müller, hat das sehr oft zum Erfolg geführt und bei dir ja definitiv auch. Ja, Linus, wir haben bewegte Wochen beim VfB Oldenburg hinter uns. Mal wieder, möchte ich fast sagen. Der Geschäftsführer ist weg, die Geschäftsbilanz war nicht allzu dolle. Der VfB-Podcast ist ausgefallen, da sage ich gleich nochmal eben ein, zwei Sätze zu. Aber sportlich, da läuft es gerade so richtig rund. 3-1 in Norderstedt, 4-0 gegen Lübeck. Seid ihr nach der Jedlo-Enttäuschung so richtig angekommen in der Saison?
Ich glaube, die Ergebnisse sprechen da eine recht deutliche Sprache. Also in Norderstedt, würde ich sagen, haben wir über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. In Lübeck haben wir uns 45 Minuten schwer getan und haben dann 45 Minuten umso besser performt. Deswegen denke ich, wir sind auf einem sehr guten Weg und vor dem Mappenspiel auch nicht zu spät.
Das ist ein guter Zeitpunkt, wie immer, wie wir hier wissen. Da werden wir natürlich auch später noch einen kleinen Blick drauf werfen. Ja, eben in eigener Sache, bevor wir unser Gespräch hier so richtig beginnen, Linus. Tatsächlich, letzte Woche ist der Podcast hier ausgefallen. Der ein oder andere wird sich gewundert haben. Er hat eigentlich stattgefunden, um mal die komplette Wahrheit dahinter zu erzählen. Marius Ebbers war da bei meinem Kollegen Henning Menke. Ich meinerseits war im Urlaub. Die beiden haben ein wohl tolles 70-80-minütiges Die beiden haben ein tolles 70-80-minütiges Gespräch geführt, nur leider war die Tonspur danach einfach weg und alle Techniker bei uns im Haus haben sie nicht wiedergefunden. Ganz wichtig aber an der Stelle, wir haben Marius Ebbers danach Bescheid gesagt, er war total entspannt und hat gesagt, er kommt in ein paar Wochen nochmal wieder und dann machen wir das Ganze noch einmal neu. So viel zu uns. Linus, du hast gesagt, du hast den Podcast schon gehört, dann weißt du, was am Anfang auf dich zukommt. 10 Entweder-Oder-Fragen, 5 aus dem privaten Bereich, 5 aus dem sportlichen Bereich. Wir haben eine warme Woche vor uns. Schwimmbad oder Badesee?
Badesee.
Und du weißt, wir sind hier auch ein Unterhaltungsformat, deswegen verzeih mir die erste sportliche Entweder-Oder-Frage in diesen VfB-Zeiten. Gehalt schon bekommen, ja oder nein?
Ich kann beruhigt sagen, ich habe mein Gehalt ganz regulär bekommen.
Sehr gut, das beruhigt uns und die Hörerinnen und Hörer schon mal an dieser Stelle.
Ja, vorausgesetzt, sie kriegen das zu hören.
Aha, den Punkt muss ich dir geben, Linus. 1-0 für dich, gut gekontert. Vanille oder Erdbeereis?
Vanille.
Du bist rechts außen. Mo Salah oder Michael Ulis?
Mo Salah.
Weil? Einfach schon länger auf dem Niveau?
Länger auf dem Niveau und ich würde sagen, Ulis kann da hinkommen, wo Salah sehr lange war, aber Stand jetzt war Salah auch auf einem Niveau, was Ulis in meinen Augen noch nicht erreicht hat.
Patten oder Abschlag?
Abschlag.
Du golfst seit einiger Zeit, wurde mir erzählt. Ist
ja,
das richtig?
Das ist richtig.
So richtig leidenschaftlich schon oder so gerade noch in den Anfängen?
Schon leidenschaftlich.
Das heißt, wie oft schaffst du es auf dem Platz?
Da muss man nochmal unterscheiden zwischen Platz und Driving Range. Driving Range ein bisschen öfter. Platz würde ich sagen einmal alle 2 Wochen, weil das ja auch mit einigen Kilometern Fußweg verbunden ist.
Ja, okay. Ja. Da ist ja auch noch der Fußball, der dich gerade an Wochenenden einigermaßen beschäftigt.
Stimmt.
Ich hab's mit den Rechtsaußen heute. Arjen Robben oder Raphael van der Vaart?
Knifflige Frage.
Ich weiß, du bist HSV-Fan. Arjen Robben natürlich so der klassische Rechtsaußen. Van der Vaart eigentlich eher ein Zehner, aber ich wollte dich mal auf die beiden Niederländer ansprechen.
Aber dennoch muss ich sagen, Arjen Robben.
Okay. Kannst du dir das erklären, dass dieser Trick jedes Mal funktioniert, fast jedes Mal funktioniert? Ich meine, du machst ihn auch relativ regelmäßig.
Ja, also es ist logisch gedacht, es ist natürlich eigentlich schwierig nachzuvollziehen, weil man ja als Verteidiger immer den Gedanken hat, ich will ihn auf den schwachen Fuß lenken, ich will ihn außen lassen. Wenn es ein Linksfuß ist, hat man ja die beiden Optionen kombiniert. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem das gegen die Laufrichtung, was man ja auch bei Torhütern lernt, dass man da im Optimalfall die Kopfbälle hinsetzen soll. Deswegen funktioniert es dann doch oft und offenbart einen sehr schönen Weg zum Tor.
Ja, absolut. Ich finde tatsächlich es in dem Sinne erstaunlich, dass es ja gerade auf diesem allerhöchsten Profiniveau dann auch jeder irgendwo wusste. Im Normalfall kommt immer noch ein Sechser dazu, der den Innenraum zustellen soll und trotzdem hat es sehr, sehr häufig geklappt. Also es muss schon außerordentlich gut gewesen sein. Nie wieder Pizza oder nie wieder Nudeln?
Nie wieder Nudeln.
Ah, okay. Pizza-Fan, ja?
Ja.
Sehr gut. JFV Bremen oder SC Borgfeld?
JFV Bremen.
Ah, okay. Da spreche ich dich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf an. Ja. In Oldenburg, Schlossgarten oder Wallstraße? breites Lachen. Das löst irgendwas aus.
Wallstraße.
Okay, warum?
Ich finde den Schlossgarten wirklich sehr, sehr schön. Für mich ja auch quasi vor der Haustür. Mhm. Aber die Wallstraße ist dennoch da, wo das Leben in Oldenburg ist, zu einem sehr großen Teil. Und das macht die Stadt ja dann auch aus.
Sehr gut. Und zum Abschluss der Klassiker, du wirst ihn kennen. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, egal ob aus der Geschichte oder aktuell, würdest du gerne einmal persönlich treffen? Und ich mache direkt dahinter. Und warum?
Jetzt werden wahrscheinlich die es aus der Mannschaft hören, werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Aber ich
nehme dafür ist dieser Podcast da.
Ich nehme jetzt mal Tiger Woods, ist zwar ein Golfer, aber ist, glaube ich, der Sportler, der in seiner Sportart etwas erreicht hat, was auch ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo nicht erreicht hat, dass er sie einmal komplett auf den Kopf gedreht hat. Und ich glaube, das ist mit sehr, sehr interessanten Meinungen und Ansichten verbunden.
Ja, spannend. Golf haben wir tatsächlich hier noch nicht gehabt als Auswahl. Hat ja auch, muss man sagen, auch ansonsten ein bewegtes Leben gehabt. Er hätte sicherlich einiges zu erzählen.
Ein paar witzige Anekdoten wären auch dabei, da bin ich mir sicher.
Ja, Linus, klassischerweise würde ich, bevor wir natürlich ganz viel über den VfB sprechen, so ein bisschen mit deinem Werdegang anfangen, wie du überhaupt hier nach Oldenburg gekommen bist. Du kommst aus Bremen.
Ja.
Wo genau?
Bremen-Nord, genauer gesagt St. Magnus.
Ah, okay.
Kurz vor Fehlgesagt.
Ja, ja. Und hast da dann selbstverständlich auch in der Jugend angefangen, Fußball zu spielen. Erst eben für den JFV Bremen, gerade schon genannt. Dann ein Jahr für den SC Borgfeld. Das habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, das war tatsächlich, weil SV Borgfeld ist für uns Oldenburger jetzt nicht der größte Name. Das war aber großes Niveau, ne?
Ja, in Borgfeld war das tatsächlich eine Saison U17 Junioren Bundesliga.
Ja. Wie ist der Verein so hochgekommen? Also aus deiner Erinnerung heraus, weil das ist ja nun schon bemerkenswert.
Also allgemein würde ich sagen, ist der Verein, ja, wie du schon sagst, nicht besonders bekannt. Man kennt ihn vielleicht als den Jugendverein von Julian Brandt.
Ah ja.
Mhm. Und sonst war es in Borgfeld so, dass da, ich würde sagen heute immer noch, aber dass da gerade zu dieser Saison, vor dieser Saison sehr gute Arbeit geleistet wurde, sodass die A-Jugend in die Regionalliga aufgestiegen ist und die B-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen ist. Und daraus hat sich dann ergeben, dass man eben ein Jahr diese besondere Möglichkeit hatte. Ach, soweit ich das weiß, hat sich das seitdem, glaube ich, auch in Borgfeld nicht mehr wiederholt, Bundesliga.
Hast du, wenn du in dem Jahr, also erstmal war es ein gutes Jahr für dich, hast du viel gespielt und dann immer so meine Klassikerfrage, weil man nun mal in der Bundesliga auf, in der B-Junioren-Bundesliga auch auf den einen oder anderen Namen treffen kann, ist da irgendjemand in Erinnerung geblieben von damals als Gegenspieler?
Also das Bundesliga-Jahr war tatsächlich witzigerweise für mich persönlich relativ ähnlich zum Drittliga-Jahr. Mhm. Am Anfang eher weniger Zeit bekommen, schwieriger Start, weil ich auch wie in dem Drittliga-Jahr aus einem niedrigeren Niveau kam und dann Rückrunde eigentlich den Einstieg geschafft und von da aus dann auch in der Startelf die Spiele bestritten. Mhm. Und zum Thema Spieler fällt mir tatsächlich direkt ein Name ein, den ich jetzt hoffentlich richtig ausspreche. Lazar Samardžić.
Ja.
Spielt mittlerweile international sehr erfolgreichen Fußball und war damals auch schon der mit Abstand beste Spieler in der Liga.
Welche Mannschaft hat er damals gespielt?
Damals war das noch Hertha BSC.
Ah ja, okay. Stimmt, das war ja immer Staffel Nord-Nordost dann genau. In der Jugendbundesliga, ne? Genau, bis dann nach einem Jahr, ohne dass ich jetzt auswendig weiß, ihr seid wieder abgestiegen dann auch. Ja. Das war ein Jahr, ne? Wahrscheinlich der kleinste Verein in der Liga gewesen und so weiter.
Ja, doll abgestiegen, kann man sagen.
Ja, gut. Also nichts gegen den SC Borgfeld, aber jetzt so aus der Entfernung, wenn man dann mit Hertha BSC, Hamburger SV, Werder Bremen, Hannover 96 und Co. die ganzen starken Ostmannschaften in der Jugend in einer Liga spielt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ne? Ja, und vor allen Dingen, weil die größten Talente in Bremen ja natürlich dann auch bei Werder gespielt haben.
Ja, das stimmt. Definitiv.
Genau. Wobei, das bringt mich eigentlich schon zu der Frage, die ich am Ende, ich mache mal eben ganz schnell den Schnelldurchlauf, danach wieder ein Jahr JFV Bremen, bevor du dann seit 2020, ja, erst beim JFV Nordwest zwei Jahre, Jugendförderverein vom VfB und VfL, inzwischen gibt's ihn ja nicht mehr, gespielt hast und dann eben beim VfB geblieben bist. Warum bist du nie zu Werder gewechselt? Gab's mal die Situation oder kam sie einfach nicht zustande? Also gab's mal, dass man irgendwo Probetraining gemacht hat oder war es einfach kein Thema?
Ich habe tatsächlich eine Saison bei Werder als Gastspieler gespielt.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Das war so, da war ich wahrscheinlich 10, 11. Damals war es so, da gab es noch keinen professionelleren Ligabetrieb. An dem durfte ich ohnehin nicht teilnehmen, weil ich immer noch Liga bei meinem Heimatverein gespielt habe. Mhm. Aber zu der Zeit war es so, dass die starken Juniorenteams sehr viele Turniere in Deutschland gespielt haben, wie zum Beispiel, wenn man dann mal ein Turnier in München hatte und dann waren da eben die großen Namen aus Deutschland und Umgebung. Also das eine Jahr habe ich da mitgemacht, hat auch gut funktioniert. Danach sollte ich ganz zu Werder wechseln. Es war damals aber einfach so, dass es logistisch nicht möglich war, weil meine Eltern gearbeitet haben. Hm. Ich hatte länger Schule, hätte dann mit dem Zug fahren müssen zum Training, hätte mit der Trainingszeit nicht gepasst und zudem war es meinen Eltern auch damals schon sehr wichtig, dass das Akademische auf gar keinen Fall zu kurz kommt. Mhm. Dadurch ist es in frühen Jahren nicht zustande gekommen und danach, ich war lange im Werder Talentteam. Ich muss zugeben, ich kann das System dahinter jetzt gar nicht mehr genau erklären. Auf jeden Fall gab es in die Richtung immer mal wieder so ein bisschen Annäherung, aber was Konkretes kam nie wieder zustande.
Ja. Ja, man darf immer nicht unterschätzen, was für ein Aufwand dann auch hinter sowas steckt, was gerade Eltern in dem Alter dann auch auf sich nehmen müssen, wenn Kinder zu so einem Verein wechseln. Ja, dann mit 17 Jahren eben nach Oldenburg. Ja, vielleicht da auch nochmal, bevor wir dann wirklich auf den VfB einsteigen, die Frage, wie ist der Wechsel dann zum JFV Nordwest zustande gekommen? Klar, Bremen, Oldenburg sind nicht weit auseinander, aber irgendwie muss ja dann einen Kontakt hergestellt worden sein.
Also es war auf jeden Fall so, dass wir beim JFV Bremen in Bremen-Nord keine A-Jugend hatten auf Regionalliga-Niveau. Das heißt, man musste sich da automatisch umgucken. Und dann habe ich einfach in der A-Jugend über Nordwest sehr viel Positives gehört. Der Kontakt war auf jeden Fall zu Hendrik Buhl. Ich weiß nicht mehr genau, wie der zustande gekommen ist. Ich weiß aber noch, dass es beidseitig direkt Interesse gab, was mich sehr positiv gestimmt hat. Und ich auch nach einem Sammelprobetraining hier recht früh eine positive Rückmeldung bekommen habe. Deswegen in dem Jahr war es, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass ich nur in Oldenburg ein Probetraining hatte, was direkt gut gepasst hat. Und dann war es sehr unkompliziert und sehr schnell über der Bühne.
Du hast dann quasi deine beiden A-Jugendjahre beim JFV verbracht, hast aber, glaube ich, im zweiten A-Jugendjahr schon den einen oder anderen Einsatz gehabt, glaube ich, im Männerbereich, oder?
Ja, allgemein war es.
Das war ja dann die Aufstiegssaison, eben kurz zur Erklärung.
Es war ja allgemein so, dass diese beiden Jahre sehr Corona geprägt waren.
Ja.
Ich glaube, ich hatte in meinem ersten A-Jugendjahr 3 oder 4 Pflichtspiele. Im zweiten weiß ich gar nicht mehr, wie es da Corona-technisch war. Da haben wir, glaube ich, irgendwie später angefangen. Auf jeden Fall war es so, dass die Herren, also da, wo ich jetzt spiele, dahingehend nicht so eingeschränkt war. Da durfte auch normal trainiert werden. Somit habe ich schon sehr früh im ersten A-Jugendjahr viel oben mit trainiert. Und dann zum Ende der zweiten Saison, das Aufstiegsjahr, war ich des Öfteren mal im Kader. Ich würde sagen, das war so zwei, dreimal. Zweimal heim, einmal auswärts. Und dann im vierten Anlauf bin ich auch circa in der 75. reingekommen. Mhm. Das war ein sehr hoher Sieg gegen HSC Hannover. Ich glaube, ein 7-0 oder 7-1.
Ah, okay. Ab dieser Saison ja auch wieder in der Regionalliga eben. Nord vertreten. Ja, ich erinnere mich, das war in der Corona-Zeit doch auch das große Thema, also in ganz Deutschland, welche Mannschaften kann man jetzt als Profimannschaften aus den Regionalligen bezeichnen, die dürfen eben unter anderen Bedingungen trainieren und so weiter.
Ja.
Genau. Und dann bist du ja hochgekommen in die Herren und direkt mal dritte Liga gespielt. Also so stellt man sich das vor. Du hast es gerade schon mal angesprochen, bist in der Hinrunde erstmal wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen, eins von beiden.
Es war halt durch die U-Regelung damals schon so, dass ich zumindest immer im Kader war, was ja, ja auch schon mal nicht selbstverständlich ist.
Gerade in der dritten Liga nicht, ja.
Eben. Und dann auch, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf sagen, aber auch in der Hinrunde zumindest schon ein paar Einwechslungen hatte.
Ja. Also ich habe nochmal nachgeguckt, es waren dann ein paar Einwechslungen, war letztlich relativ wenig Spielzeit noch, vor allen Dingen dann eben im Vergleich zur Rückrunde, die du gerade schon angesprochen hast. Ging einher damals mit dem Trainerwechsel von Dario Fossi hin zu Fuad Kilic, der dann auf dich gesetzt hat und ja, perfektes Startelfdebüt würde ich sagen. Ich habe es natürlich nochmal nachgeguckt, ich war auch da damals in Hannover im Ausweichstadion gegen Borussia Dortmund 2, hast du das erste Mal in der dritten Liga von Anfang an gespielt. Und direkt nach 8 Minuten das 1-0 geschossen. Ihr habt dann kurz vor Schluss auch 2-1 gewonnen durch Ayodele Adetula. Ist das ein Spiel, was immer so ein bisschen in deiner Erinnerung bleiben wird? Ein spezielles Spiel? Weil ja, Startelf ist halt was anderes, als in der 70., 80. Minute reinkommen. Dazu noch so ein bisschen, auch wenn das Stadion größtenteils leer war, in so einem Kessel da spielen. Das wird man, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Ne?
Ja, definitiv. Also zum einen natürlich dritte Liga, Startelf. Dann auch ein Gegner, der fußballerisch extrem fordernd war, also Borussia Dortmund 2. Ich hatte als direkten Gegenspieler Tom Rothe.
Ja, der ja jetzt Union Berlin.
Eben auch seitdem ein bisschen was geschafft hat. Und dann natürlich der Start war perfekt. Und für mich war es aber auch, ich glaube, das sehen auch andere Spieler aus der Zeit so, es war nicht nur das Spiel, sondern die ganze Woche. Wir haben dann in Dortmund noch eine Nacht verbracht, sind direkt nach Bayreuth gefahren, haben da eine Nacht verbracht, trainiert, dann noch eine Nacht verbracht, dann war das Spiel, dann in Bayreuth gewonnen, 6 Punkte geholt und dann hatten wir natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Rückfahrt.
Ja.
Also das war alles in allem, könnte man sagen, die beiden Spiele betrachtet so gut wie perfekt.
Ja, das war tatsächlich dann damals auch die Woche, die dann nochmal die Hoffnung gemacht hat, ja, dass man ja dann nochmal die große sportliche Wende schaffen kann. Ihr habt ja insgesamt eine ordentliche Drittligasaison gespielt, muss man sagen, für einen Aufsteiger, auch wenn es dann letztlich nicht gereicht hat. Ja, das ist schon ein Riesenschritt aus der A-Jugend direkt in der dritten Liga. Wie hat sich so für dich auf dem Platz angefühlt? Was waren die größten Unterschiede?
Ja, also es war ja nicht nur A-Jugend in die dritte Liga, es ist ja auch in der Regel so, wenn ein Spieler im ersten Herrenjahr Drittliga-Einsätze kriegt, dann war der vorher in einem NLZ und wahrscheinlich auch eher bei einem Top-NLZ. So war der Unterschied einfach riesig. Also schon in den Trainingseinheiten war es wirklich sehr, sehr schwierig, sich ans Tempo zu gewöhnen, auf dem Platz selber nochmal umso mehr. Was mir, glaube ich, sehr zugute gekommen ist, dass ich auch trotz des extremen Niveauwechsels in der Lage war, im Training und im Spiel gewisse besondere Momente zu haben, die dann Trainer, obwohl ich in einigen Aspekten noch nicht so weit war, trotzdem wahrscheinlich dazu bewegt haben zu sagen, der kann jetzt vielleicht doch mal eine Situation haben, der kann vielleicht doch mal die eine Aktion kreieren.
Wie muss ich mir das damals vorstellen? Vor dem Spiel gegen Dortmund hat Fuad dich irgendwo mal einzeln beiseite genommen und gesagt, hör mal zu, ich werf dich da heute rein, oder wurdest du in der ich sage jetzt mal allgemeinen Kabinenansprache, oder also nicht in der Kabine, das macht man ja inzwischen nicht mehr direkt vorm Spiel, sondern halt in der Mannschaftssitzung, wo die Startaufstellung besprochen wurde, da mehr oder weniger überrascht?
Explizites Einzelgespräch gab es gar nicht. Mhm. Es war, glaube ich, auch gar nicht so, dass er es in einer Mannschaftsbesprechung thematisiert hat. Es war so, dass es sich im Training die letzten ein, zwei Tage kristallisiert sich ja dann doch eine gewisse Elf heraus. Da habe ich dann schon so ein bisschen einen Unterschied zu sonst gemerkt. Und dann, als wir die taktischen Dinge durchgegangen sind und die Namen explizit in diesen Anweisungen genannt wurden, war meiner da auch vertreten. Das heißt, ich wusste es auf jeden Fall einen Tag vorm Spiel, wenn nicht sogar zwei Tage vorm Spiel, aber dieses explizite 1-1-Gespräch hatte ich nicht. Aber ich würde im Nachhinein auch sagen, dass es eigentlich ganz gut war, weil man im ersten Spiel ja sowieso einen deutlich höheren Druck verspürt und deutlich aufgeregter ist. Und wenn einem dann gesagt wird, ich werf dich jetzt rein, du machst dein erstes Spiel, dann ist man da vielleicht nochmal aufgeregter. Und so konnte ich mich ein bisschen anpassen, konnte mit den anderen ein bisschen was aufnehmen und mich vielleicht ein bisschen besser eingliedern.
Ja, ja, hört sich gut an. Damit stand eigentlich dann mit diesem auch gelungenen Doppelpack Dortmund 2 und Bayreuth stand dann, glaube ich, erstmal für die nächsten Wochen fest. So, wenn du jetzt nicht ganz viel falsch machst im Training, bist du erstmal dabei und hast dann viel gespielt in der Rückrunde. Trotzdem hat es am Ende nicht mit dem Klassenerhalt geklappt. Aber, und da will ich dich jetzt einfach mal, ist ja ein paar Jahre her, es gab damals die ein oder andere Anfrage, vielleicht aus dem Drittliga-Bereich. Kannst du uns da ein bisschen was verraten?
Also es war nichts Konkretes dabei.
Nichts Konkretes.
So recht einfach abhaken.
Ja, okay. Aber also, das heißt, Gerüchte wurden auch nur an dich herangetragen? Oder also wenn nichts Konkretes heißt, also du hast mit niemandem auch wirklich dann in der Zeit gesprochen?
Ich habe mit niemandem gesprochen.
Okay.
Das ist richtig.
Gut. Dann schade, ich habe gedacht, ich höre jetzt. Irgendwas mit Arminia Bielefeld hatte ich mal gelesen und so weiter. Aber ist ja dann in Ordnung. Dann kam die Saison danach. Das war dann die Nach-Drittliga-Saison mit Saisonstart Benjamin Duda und danach wieder Rückkehr Fuad Kilic. Die halte ich jetzt, glaube ich, mal relativ kurz. Da hast du viel gespielt. War jetzt im Nachhinein eine unspektakuläre Saison, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ihr seid am Ende Fünfter oder Sechster geworden. Hattet natürlich am Anfang der Saison gerne ganz oben mitgespielt. Das hatte sich dann mit dem verpatzten Saisonstart und dem Trainerwechsel relativ schnell erledigt. Trotzdem war es eine insgesamt stabile Saison. Und dann war die letzte Saison natürlich mit dem nächsten Fehlstart dann eher eine Saison zum Vergessen für den VfB und auch so ein bisschen für dich persönlich, weil du warst extrem viel verletzt. Was war da los?
Ja, ich war sehr viel verletzt. Ich habe mich im Pokalspiel gegen Emden, da war es auf jeden Fall noch warm, habe ich mich
muskulär. Ich erinnere mich. Ja. Es war noch hell abends.
Ja, da habe ich mir einen Bündelriss zugezogen, der hat so 6 Wochen gebraucht und dann tatsächlich schon im individuellen Aufbautraining, spätestens im Mannschaftstraining gemerkt, dass das linke Knie irgendwie konstant Probleme macht. Dann wurde diagnostiziert, dass sich da doch recht viel Flüssigkeit gebildet hat, dass es dann eine Entzündung gab, genauer gesagt in der Patella und das hat einfach deutlich Zeit gebraucht. Das ist leider nichts, was man dann, wo man sagt, 6-7 Wochen, dann passt das. Da muss man immer gucken, wie reagiert der Körper auf die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Das kann sich ganz schön hinziehen, das hat sich bei mir ganz schön hingezogen. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich das endlich überwunden habe.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Dann kommen wir nämlich zum Positiven. Du konntest diese Vorbereitung auf die Saison komplett durchziehen und warst da, ich habe es auch hier im Podcast schon gesagt, für mich sehr auffällig. Gerade so das HSV-Spiel und auch das BVB-2-Spiel habe ich zumindest da im Hinterkopf mit vielen gelungenen Aktionen nach vorne. Warst du deswegen ein bisschen überrascht, dass du am ersten Spieltag gegen Jeddelo nicht in der Startelf standst? Ich habe da so ein bisschen widersprüchliche Aussagen gehört. Du hast ja in Gütersloh im letzten Test, entweder du warst geschont oder du warst leicht angeschlagen. So ganz sicher bin ich mir nicht. Klär das auf.
Es war so, dass ich 1 oder 2 Tage vor dem Gütersloh-Spiel im Training einen Schlag aufs Knie bekommen habe. Ah, okay. Hatte dann ein dickes Knie. Das Gütersloh-Spiel war einfach 1-2 Tage zu früh. Und ich denke, dass Dario dann einfach die Entscheidung getroffen hat, wir haben gegen Gütersloh gewonnen. Warum nicht mit der Mannschaft probieren, was dann ja eigentlich auch eine recht nachvollziehbare Entscheidung ist.
Ja, hat er damals, das hört sich so an, als ob das schon Jahre her ist. Nein, das hat er nach dem Jedlo-Spiel ja auch erklärt, dass quasi sein Ansatz war, dass er die Elf spielen lassen wollte von Gütersloh, auch die Elf, die die Vorbereitung komplett durchziehen konnten. Da gab es ja mehrere, die am ersten Spieltag noch auf der Bank saßen, Nico Kniestock und so weiter. Mhm. Hat dann nur nicht geklappt. Aber egal, das ist jetzt inzwischen zwei Spiele her, seitdem läuft's besser. Wir wollen mal konkret über das Lübeck-Spiel jetzt am Freitag sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, eine etwas, kann man ja im Nachhinein sagen, eine etwas maue erste Halbzeit, war jetzt noch nicht so viel los. Es soll lauter geworden sein in der Kabine. War das so?
Ja.
Und was wurde gesagt?
Also es wurde etwas lauter, ich sag mal, es wurde mannschaftsintern etwas lauter.
Ah, okay.
Spielertechnisch, was gesagt wurde, es wurde einfach nochmal deutlich gemacht, dass wir es ein sehr großer Unterschied ist zum Norderstedt-Spiel, dass wir das eigentlich können, dass wir das abrufen müssen und dass, wenn wir das abrufen, wir auch gegen Lübeck gewinnen werden.
Okay. Hast du jetzt schön ausgedrückt, wenn es lauter geworden ist, dann wird sicherlich auch mal der ein oder andere deutlichere Ton gefallen
ja,
sein.
Ja, die Nordwahl war jetzt nicht 1:1 wiedergegeben.
Aber okay, es hat auf jeden Fall gefruchtet, denn in der zweiten Halbzeit kann man sagen, habt ihr so richtig aufgedreht. Ich gehe mal einmal ganz schnell die Tore durch. Das 1-0 von Julian Boccaccio war wirklich ein hervorragend rausgespieltes Tor. Du warst auch ein wenig beteiligt, du hast die Spielverlagerung, glaube ich, gemacht, ne? Von rechts auf links. Dann hilf mir mal kurz. Wer auch auf der linken Seite hat sich durchkommuniziert. Die Flanke am Ende war von Orell.
Ich glaube, dass das Nico May und Orell im Endeffekt
waren. Ja, okay. Letztlich war es, glaube ich, so ein verzögerter Doppelpass, ne? Ja. Orell dann links. Auf jeden Fall durchgekommen, legt den Ball quer und Julian braucht nur noch den Fuß hinhalten. Ja, das war offensichtlich so ein bisschen der Brustlöser, weil danach habt ihr richtig stark aufgespielt. 2-0 Raphael Brandt, da bin ich mir ein bisschen bei Arjen Robben. Nicht, dass das so schnell war wie bei Arjen Robben. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, ich habe es mir 3-4 Mal danach angeguckt. Es war auch wirklich schwach verteidigt von den Lübeckern, die da so ein bisschen den Raum freigelassen haben. Aber Raphael kann auf jeden Fall von rechts nach innen ziehen, wird letztlich fast gar nicht angegriffen und trifft den Ball dann wunderbar hoch in die lange Ecke.
Sag jetzt mal Lukas Podolski.
Lukas Podolski. Ah, gibt's da irgendwas, was ich wissen muss in dem Bereich oder einfach nur vom Schuss her?
Ja, ich würde sagen, das passt einfach.
Sehr gut. Ja, es war natürlich weniger Schlenzer. Robben war ja noch mehr Schlenzer, weil bei Rafa war es ja schon noch ein bisschen mehr Gewalt dabei, ne?
Ja, aber auf jeden Fall ein perfekter Treffer.
Ja, ja. 3-0 dann auch wirklich schönes Tor. Willem Hofrogge steckt den Ball auf Mats Facklam durch, der auch mal wieder zeigt, ähnlich wie beim HSV-Spiel, dass er aus vollem Lauf eine ganz schöne Fackel hat, wie man bei ihm so schön sagen kann, ne?
Ja, den macht er wirklich sehr gut.
Ja, schön unter die Latte genagelt und dann nochmal das 4-0 Raphael Brandt nach Flanke von Nico May in der 80. Minute. Das war, ja, relativ artistisch sah es aus. Irgendwie stand da der Gegenspieler direkt neben ihm, aber er hat es geschafft, sein Bein noch irgendwie davor zu bringen und den Ball ins Tor zu lenken. So, dass ihr eine rundum gelungene zweite Halbzeit gespielt habt. Was war denn da besser? Also was habt ihr besser gemacht im Vergleich zu vorher?
Ich glaube, man muss allgemein auch dazu sagen, es gehört zur ganzen Wahrheit, dass Lübeck mit einem Kader anreist,
ja,
der sehr limitiert ist, wo wir dann einfach auch in der Lage sind,
von der Quantität halt vor allen Dingen,
ja,
von der Breite her limitiert, ne?
Ja, dass wir sehr, sehr frische Spieler einwechseln, die da ihre Qualität auf keinen Fall runterziehen, sondern einfach diesen frischen Wind reinbringen, den man sich von Einwechselspielern ja allgemein erhofft. Bei Lübeck war das nicht so und wenn man dann auf den Spielverlauf guckt, ist es ja im Endeffekt auch genauso, wie man sich das dann im Optimalfall vorstellt, gegen eine Mannschaft, die eine gute Elf hat, aber nicht so viel dahinter, dass man dann hinten heraus den längeren Atem hat, noch mehr drücken kann. Mir persönlich kam es von der Bank dann im Endeffekt echt so vor, als wenn Lübeck seit der 30. Minute in Unterzahl spielt.
Ah, okay.
Und deswegen einfach super platt ist. Und mit den Räumen, die wir dann im Endeffekt hatten, konnten wir sehr, sehr viel anfangen. Haben genau das gemacht, was wir uns eigentlich das ganze Spiel vorgenommen haben. Und ich denke, dass wir einfach in der zweiten Halbzeit die Möglichkeiten, die Lübeck uns dann ja auch doch deutlicher gegeben hat, sehr, sehr gut nutzen konnten.
Jetzt sprichst du es gerade selber an, du bist 60., 62. irgendwann ausgewechselt worden. Für Rafa Brandt, der 2 Tore macht. Freut man sich komplett mit auf der Bank oder hat man so ein bisschen, nächste Woche?
Also in erster Linie steht über allem, das ist jetzt natürlich auch eine schöne Phrase, aber das Team steht über allem.
Ich habe heute kein Kleingeld dabei, ich werf das später ein, versprochen, in unser Phrasenschwein.
Und ansonsten Ich denke, dass man muss es ja so sagen, Rafa hat ja nicht nur die beiden Tore gemacht, Rafa hat auch ein super Spiel gemacht,
ja.
Hat sehr, sehr frischen Wind reingebracht. Klar, gerade gegen Meppen möchte jeder spielen, aber es ist auch allgemein ja einfach so, dass ein Konkurrenzkampf nicht nur für den Trainer gut ist, sondern auch für jeden Spieler, wenn man weiß, dass es da auf der Position auch noch andere Spieler gibt, die richtig gut sind und man muss sich sehr doll anstrengen. Das wird auf lange Hinsicht einfach nur sehr gut sein.
Für ihn. Ich wollte gerade sagen, es macht wahrscheinlich eher beide besser.
Auf jeden Fall, so ist es.
Jetzt seid ihr ja sehr unterschiedliche Typen auch, also jetzt vom Spielertyp her. Das heißt, müsst ihr euch auch so ein bisschen darauf einstellen, dass wahrscheinlich eine kleine, ich nenne es jetzt mal Rotation auf eurer Position, je nach Gegner stattfinden wird, weil ich glaube, Dario ist ein Trainer, der auch immer sehr, 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 sehr sein Personal auch auf den Gegner ausrichtet. Oder könnt ihr eigentlich auch zusammenspielen? Nächste, kannst beides beantworten.
Also erstmal zum Thema Rotation. Du hast Dario schon erwähnt. Ich glaube, die Frage kann auch nur er beantworten. Also wenn das sein Plan ist, da an den Gegner anzupassen oder an den jeweiligen Gegenspieler, dann ist das natürlich die logische Konsequenz. Und zusammenspielen ist natürlich auch möglich. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel auf rechts gespielt. Rafa hat viel auf links gespielt. Auf links muss man sagen, hat Orell jetzt die letzten beiden Spiele auch super gemacht.
Ja.
Also ich glaube, da hat Dario jetzt aktuell die positive Qual der Wahl, die
absolut.
Er sich vor der Saison mit Sicherheit gewünscht hat.
Ja, also gerade offensiv außen, wenn ihr alle so fit seid, wie ihr gerade fit seid, dann hat der Trainer ein Kopfzerbrechen, was er, glaube ich, ganz gerne hat.
Ja.
Wo wir über den Trainer sprechen, wie immer, spiel ich doch mal ein, was Dario denn eigentlich zum Lübeck-Spiel gesagt hat. Hören wir uns einmal an.
Ja, moin und danke. Ja, es war, ich bin eigentlich in derselben Kerbe, wenn wir über Mut sprechen. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und haben dann so mit den ersten Aktionen, wo wir uns vielleicht so selbst das Bein gestellt hätten, haben wir schon gemerkt, dass die Mannschaft immer ein bisschen mehr selbst so den Mut verloren hat, obwohl wir eigentlich gut im Spiel waren. Und wie mein Kollege es dann auch dann sagt, wir haben zwei Geschenke dann verteilt, wo wir uns dann hätten nicht beschweren können, wenn Lübeck das Tor macht, weil wir da sehr unaufmerksam waren, haben aber selbst trotzdem jetzt in der ersten Halbzeit nicht den besten Fußball gespielt, haben aber Torchancen, um mindestens eins zu machen. Und ja, es war dann gut, dass wir in die Halbzeit gekommen sind und der Mannschaft einfach das Vertrauen ausgesprochen haben, dass sie Fehler machen dürfen. Jeder Mensch macht Fehler, wir sind alle nicht fehlbar und wir wollen einfach eine Mannschaft sehen, die sehr, sehr mutig jetzt Fußball spielt und ich werde alles versuchen aufzufangen, wenn was nicht funktioniert. Und so sind wir super gut in die Halbzeit dann reingekommen. Und dann hat man gesehen, was die Mannschaft imstande ist zu leisten, wenn sie sehr selbstbewusst Fußball spielt. Dann waren sie ja, sehr präsent, noch präsenter, waren nicht satt nach dem 1-0, nach dem 2-0. Wir mussten dann aber trotzdem das Zentrum nochmal stärken, weil wir dann gemerkt haben, och, wir haben jetzt ein oder zwei Tore gemacht. Lass uns ein bisschen tiefer stehen, das wollten wir nicht. Man hat dann gesehen, dass auch dann Lübeck einen guten Ball spielt und wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Anschlusstreffer kassieren, haben dann nochmal gewechselt und unsere Wechsel waren dann auch ja, spielentscheidend, weil sie Tore schießen, wie Rafa oder Willi sogar einen vorbereitet. Das war dann natürlich für uns Gold wert und dann hast du auch einen verdienten Sieg und kannst dich vor den Zuschauern feiern lassen, was ich auch toll finde. Auch heute in der ersten Halbzeit, es war jetzt nicht unser bestes Spiel, aber wir haben Zuschauer, die feuern uns permanent an. Ist egal, was wir machen. Und dann finde ich es schön, dass die Mannschaft das in der zweiten Halbzeit so zurückgeben konnte und dann einen verdienten Sieg einfährt.
Ja, da haben wir sehr viel von dem gehört, was wir eigentlich gerade auch schon besprochen haben. Das Thema Mut ist immer irgendeins, was ich von Dario relativ häufig höre. Wie kann man überhaupt Mut trainieren? Kann man nicht wirklich trainieren, oder?
Nee, ich glaube, Mut, ich glaube, es ist in dem Kontext so, ich denke jetzt mal, es ist wahrscheinlich so gemeint, dass wir einfach Mut zu dem haben, was wir uns erarbeitet haben, dass wir Mut haben, den Plan durchzuziehen, dass wir Mut haben, unsere eigenen Stärken durchzusetzen. Das heißt, ich würde sagen, Mut ist nicht antrainierbar, sondern Mut ist eher das umzusetzen, was wir trainiert haben.
Ah, okay. Ja, interessant. Ja, damit können wir das Lübeck-Spiel eigentlich auch abhaken. Wir sprechen gleich natürlich nochmal kurz mit Blick auf den SV Meppen und auch so ein bisschen über dich persönlich noch einen kleinen Abschluss. Aber ich muss, und das ist meine journalistische Sorgfaltspflicht, du lächelst schon, weil ich kurz angesprochen habe vorher, mal einmal auf die Geschehnisse der letzten zwei Wochen eingehen. Auch darüber müssen wir hier im Podcast zumindest mal kurz sprechen, auch wenn ich weiß, dass du da nicht der ideale Ansprechpartner bist. Ja, der Geschäftsführer Michael Weinberg ist nicht mehr im Amt, beziehungsweise macht gerade eine Übergabe bis Ende September. Für uns bisher leider nicht erreichbar gewesen telefonisch. Ich denke, das wird durchaus so abgesprochen sein, was ich gehört habe. Warst du überrascht von der Nachricht?
Ja, überrascht war ich schon. Also alles in allem kann ich dazu, weiß ich dazu auch nicht mehr als jeder andere, der gerade zuhört auch. Ja. Vielleicht nicht jeder andere, vielleicht wissen ein, zwei auch mehr.
Ich denke, im Vorstand weiß man ein wenig wer, aber das normale Umfeld,
sagen wir es mal so. So nennen wir es jetzt mal. Überrascht war ich schon. Wir haben es nach dem Training erfahren, auch mit der Pressemitteilung ganz einfach.
Ja.
Aber ansonsten, gut, ist natürlich eine große Personalie im Verein, aber auch, also das kann ich jetzt auch sagen, keine, wo ich den direkten Kontakt regelmäßig hatte. Deswegen kann ich da, wie gesagt, auch nicht mehr zu sagen.
Genau, man muss da immer einordnen, dass der Geschäftsführer einer GmbH jetzt nicht bei jedem Training auf dem Platz steht und so wie jetzt zum Beispiel der Sportleiter Sebastian Schachten die Gespräche mit den Spielern und so weiter führt, der ist dann schon in einer anderen Position. Von daher habe ich da jetzt nicht viel anderes von dir erwartet, aber ich finde es interessant, dass ihr es letztlich auch ja über die Pressemitteilung erfahren habt, beziehungsweise nach dem Training. Ja, schon eine Nachricht, die, glaube ich, ein bisschen eingeschlagen hat. Ich meine, mit Michael verbindet man schon auch hier die Stabilität des VfB in den letzten Jahren. Klar, verbunden mit dem Drittliga-Aufstieg, auch eng verbunden mit dem Thema Stadion, dass das alles geklappt hat. Also da gibt's auf jeden Fall den ein oder anderen Verdienst, der bleiben wird. Und ein paar Tage später gab's dann den Bericht über das Geschäftsjahr 2023/24. Ja, in dem ein sattes Minus von 600.000 Euro zu finden ist. Das wurde dann danach natürlich vom VfB ein wenig eingeordnet, dass eben die Beiträge der Gesellschafter da nicht bilanziert sind und dass es sich deswegen einem Fehlbetrag von nur 45.000 Euro handelt. Deswegen auch am Anfang die Frage, ob du dein Gehalt schon bekommen hast oder nicht. Ich bin beruhigt. War das Thema ein bisschen bei euch in der Mannschaft? Habt ihr darüber geredet oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dazu tatsächlich habe ich nicht viel mitbekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass andere darüber gesprochen haben, aber ich im Mannschaftskontext nicht so. Von Außenstehenden wurde ich ein, zweimal gefragt, was denn da los ist.
Ja. Du machst, wenn ich richtig informiert bin, ein berufsbegleitendes BWL-Studium, ist das noch so? Ja, genau,
hier in Oldenburg.
Dann kannst du ja auch mal ein paar Tipps geben.
Könnte ich, aber ich weiß nicht, ob es dann besser wird.
Hier in Oldenburg, ja? Seit wann machst du das schon?
Das mache ich seit meinem ersten Herrenjahr.
Ah, okay.
Seitdem.
Das heißt, jetzt muss ich rechnen, das sind 3 Jahre, dann bist du schon im sechsten Semester. Das
ist perfekt gerechnet.
wann bist du da am Ziel?
Dadurch, dass es berufsbegleitend ist, liegt die Regelstudienzeit tatsächlich bei 9 Semestern.
Ah, okay. Also
ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Da muss ich mal kurz in die Kerbe reingehen. Du hast gerade schon angesprochen, dass es deinen Eltern sehr, sehr wichtig war in der Jugend, dass du vernünftig deine Schule und so weiter machst. Jetzt BWL-Studium. Hast du schon irgendwas im Blick? Du bist 23, es ist noch ein bisschen 22. Das ist noch ein bisschen hin, bis deine aktive Fußballlaufbahn zu Ende ist. Aber hast du schon irgendwas im Blick für die Zeit nach dem Fußball?
Nee, nichts Konkretes. Deswegen auch erstmal ein
BWL-Studium. Hast du ja auch noch Zeit.
Ja. Deswegen erstmal ein BWL-Studium, um mir da nochmal einen genaueren, das ist natürlich auch sehr allgemein, hat ein bisschen einen größeren Sportfokus, aber es ist wie gesagt erstmal allgemein und mit der Hoffnung, dass ich danach eine genauere Idee habe und dann vielleicht mit dieser genaueren Idee auch einen Masterstudiengang schließe.
Ja, interessant, spannend. Ja, Freitagabend, Linus, SV Meppen, eins der schönsten Auswärtsspiele, vielleicht sogar das schönste Auswärtsspiel.
Ja. Das schönste.
Ja. Also sehe ich auch so, immer wenn ich da bin, muss man einfach sagen, im Emsland, und das ist ja nun eine große Stärke des SV Meppen, geht man noch zum SV Meppen, also wahnsinnig viele Zuschauer. Beim letzten Jahr war es, glaube ich, sogar das Zuschauerrekordspiel mit fast 10.000 Zuschauern, dass ihr 2-0 gewonnen habt. Ohnehin seht ihr in der Regel sehr gut aus in Meppen. ja, schon eine besondere Vorfreude auf so ein Spiel, ne?
Ja, also wie du sagst, bei aller Konkurrenz muss man einfach sagen, der SV Meppen bietet da eine sehr, sehr gute Bühne für dieses Derby. Da kann man sich drauf freuen, da freut sich ja auch nicht jeder VfB-Fan ohne Grund drauf. Und ansonsten, die letzten Jahre haben uns sehr positiv gestimmt. Ich kann jetzt eigentlich nur an eine Niederlage denken. Die müsste vorletzte Saison gewesen sein.
Es gab einmal eine 3-2-Niederlage mit einem Freistoß, also Kopfball nach dem Freistoß, kurz vor Schluss für Meppen. Ansonsten war da das 5-0 im Landespokal in der Drittligasaison.
Gab es ein Unentschieden?
Gab es ein Unentschieden und letzte Saison, glaube, Rafa Brandt wieder entscheidend beteiligt, beziehungsweise ziemlich sicher, der 2-0-Sieg in Meppen. Ne? Also das, mindestens das 2-0 hat er nicht sogar beide Tore geschossen?
Das 1-0 hat, glaube ich, Vecchi gemacht.
Ja, 1-0, du hast recht. 1-0 Ende erster Halbzeit Taritas und 2-0 Rafael Brandt. Daran kann ich mich erinnern, weil erstens war es direkt vor den rund 1000 Oldenburgern und zweitens war er den Montag danach hier im Podcast Gast.
Ah gut.
Er hatte ein gutes
Timing. Passend. Sehr passend.
Ja, guck mal, du bist diesmal vor Meppen-Spiel da, das heißt, du machst es dann diesmal in der anderen Reihenfolge. Wie schätzt du Meppen so ein, diese Saison? Glaube ich, einer der Haupttitelkonkurrenten. Wie blickst du so auf die Mannschaft?
Ich habe das Spiel live in Emden, also ich war nicht in Emden, aber ich habe es vor dem Bildschirm gesehen gegen Emden. Ich finde, da haben sie einen sehr gefestigten Auftritt gemacht, gerade wenn man bedenkt, dass Emden zu dem Zeitpunkt ja auch noch sehr, sehr viel Vorfreude auf die Saison hatte.
Ja.
Ich denke, dass es allgemein eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr abgezockte Mannschaft. Gut, jetzt das letzte Wochenende hat das Bild vielleicht so ein bisschen verrückt.
4-1 zurückgelegen bei Altona, aber noch ein 4-4 geholt.
Ja, ist die Frage, wie man damit umgeht. Entweder zieht man die Euphorie aus der Aufholjagd oder hat gewisse Zweifel, weil man 4-1 hinten lag. Das kann man jetzt von hier aus nicht so gut bewerten.
Ja.
Aber ich denke trotzdem, dass selbst wenn Meppen die ersten drei Spiele verloren hätte, wäre das Freitag trotzdem ein sehr, sehr kribbeliges Spiel für uns.
Ja, absolut. Aber so ist tatsächlich die Situation, finde ich, dass da auch zwei Mannschaften jetzt aufeinandertreffen, die nicht nur gut besetzt sind, sondern die auch einfach gut in Form sind jetzt. 7 Punkte Meppen, der VfB jetzt 6 Punkte aus den letzten zwei Spielen. Ich glaube, da kann sich jeder drauf freuen. Ja, ich war auch in Emden, also ich war in Emden live vor Ort beim ersten Spieltag. Muss wirklich sagen, die ersten 15, 20 Minuten war Meppen sehr stark, hätte in Führung gehen müssen. Danach war es ein zähes Spiel, viele Zweikämpfe. Man sagt dann immer so von außen, nicht so schön anzuschauen, aber war, glaube ich, schon auch zumindest taktisch und in den Zweikämpfen auf einem gewissen Niveau und Meppen gewinnt dann halt am Ende 1-0. Gibt es eine Erklärung, warum ihr in Meppen immer so gut aussieht? Braucht ihr immer so ein volles Stadion? Ist das zu langweilig in Norderstedt oder Teutonia? Gut, die sind jetzt nicht mehr in der Liga.
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so ein volles Stadion, so eine Kulisse ist auf der einen Seite das Schönste, was es im Fußball gibt, kann einen auch runterziehen, aber im Endeffekt ist es das, wofür man es macht.
Ja.
Und ja, vielleicht ist es der Push, der einen dann nochmal eine Stufe weiterbringt. Kann auch sein, dass es Meppen wiederum ein bisschen runtergezogen hat in den letzten Jahren. Aber ich würde sagen, allgemein kann man sich auch ohne die Ergebnisse der letzten Jahre, ohne sich jetzt zu stark darauf zu beziehen, kann man sich sehr auf dieses Spiel freuen und auch mit einer gesunden Partie, Euphorie und Optimismus rangehen.
Ja, da du zu diesem Kommentar von mir jetzt wirst du gleich nicht so viel sagen können, aber es wird natürlich wahnsinnig spannend sein, wer jetzt rechtsoffensiv am Freitagabend von Anfang an spielt. Du hast die letzten beiden Spiele von Anfang an gemacht und bist gut in Form, aber Rafa Brandt hat schon auch ordentlich Eigenwerbung gemacht und eben das Tor in Meppen beim letzten Mal erzielt. Da bin ich sehr gespannt aber da brauchst du jetzt nichts zu sagen, weil das wirst du nicht tun können.
Das ist richtig.
Und wahrscheinlich weiß es der Trainer auch noch nicht. Wir sind ja noch am Anfang der Woche. Wir nehmen immer montags auf. Kurz vor dem Apfel 4 will ich noch einmal einen kleinen Block Werbung einstreuen. Wer gerne gut erzählte Geschichten hört, abseits von Spielplänen und Tabellen, für den haben wir eine Empfehlung. Weird History ist ein Podcast über echte, aber kuriose Begebenheiten aus der Geschichte. Bianca und Leonie nehmen euch alle zwei Wochen mit auf eine Zeitreise. Mal skurril, mal überraschend, aber immer unterhaltsam. Von historischen Persönlichkeiten mit ungewöhnlichen Hobbys bis zu Bewegungen, die heute kaum zu glauben sind. Weird History erzählt Geschichte so, wie man sie garantiert noch nicht gehört hat. Reinhören lohnt sich, alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Linus, zum Abschluss. 6 Punkte, ihr seid gut gestartet. Was ist dein Ziel für diese Saison?
Den Trend fortsetzen.
Ah, jeder Verantwortliche wäre stolz auf diese Antwort von dir. Und noch ein bisschen genauer. Was ist denn den Trend fortsetzen? Den Trend fortsetzen ist jedes Spiel gewinnen.
Wir wissen beide, dass ich jetzt leider nichts Konkretes äußern werde.
Leider, das Wort habe ich mir gemerkt.
Ich glaube, wir haben in der Rückrunde angedeutet, wozu wir imstande sind. Wir haben es in den letzten beiden Partien angedeutet. Wenn wir das auf den Platz rufen, was wir können, dann können wir den Fans diese Saison mit Sicherheit sehr viel Freude bereiten. Und das ist auf jeden Fall unser großes Ziel.
Ja, ein großes Thema wäre da halt das Thema Konstanz, wobei man halt ja sagen muss, die Rückrunde war sehr konstant in der letzten Saison. Wir begleiten das mit Interesse und wir verstehen, dass auch du nicht sagen darfst, ich möchte gerne oben mitspielen. Für dich persönlich, wenn ich richtig gerechnet habe, beim VfB Oldenburg, zumindest laut meines Kenntnisstandes, ist es relativ üblich, 2-Jahres-Verträge zu unterschreiben, müsste dein Vertrag am Ende dieser Saison auslaufen. Bleibst du in Oldenburg und wie groß ist das Ziel dritte Liga?
Das ist jetzt auch sehr früh. Also wer einmal in der dritten Liga war, der möchte dahin wieder zurück. Wer was anderes behauptet, der lügt meiner Meinung nach. Ja. Deswegen ist das natürlich der Traum, da wieder hinzukommen in den absoluten Profibereich, wo man so Spiele wie Meppen nicht nur einmal in der Saison hat. Aber ich glaube, das Ziel ist nicht nur meins. Also der Traum, den gibt es in ganz Oldenburg. Deswegen habe ich hier ein Umfeld, was darauf hinarbeitet. Und dementsprechend ist es ein Umfeld, wo ich mich persönlich entwickeln kann, wo ich mit dem Verein wachsen kann. Und das ist ein Weg, den ich sehr, sehr gern gehe.
Ich höre raus, es passt aktuell weiterhin in Oldenburg. Du studierst hier, du spielst hier gerne Fußball und dieser Traum wäre ja eventuell auch umsetzbar in der Stadt. Wo du das gerade sagst mit der dritten Liga, gab es für dich ein Lieblingsauswärtsspiel in der Drittligasaison?
Dresden.
Obwohl, das war letzter Spieltag, obwohl ja. Ihr da halt schon abgestiegen wart, aber 30.000 war Wahnsinn, ja?
Dazu kam ja noch, dass Dresden
noch aufsteigen konnte, ne?
Ja, dann im Endeffekt war es sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die haben es ja eine Woche vorher in Meppen, muss man sagen, vergeigt. Mhm. Tickets waren natürlich alle schon verkauft, theoretisch gab es noch die Chance, die Euphorie war also irgendwo auch noch da und das Publikum war auf jeden Fall sehr, sehr heiß. Das hat man gemerkt und das war schon eine sehr, sehr besondere Atmosphäre.
Sehr, sehr heiß, sehr passend. Da brennt es ja gerne auch mal von den Rängen. Ja, ich glaube, ihr habt 2-1 verloren am Ende. Ne? Ich habe 1-0 geführt durch Max Wegner in Dresden. Ja, aber war für den VfB dann der letzte Spieltag in der dritten Liga. Ihr hattet es dann am vorletzten Spieltag gegen Zwickau letztlich. Aus der Hand gegeben ist die falsche Formulierung, aber da stand der Abstieg offiziell fest. Ja, Linus, schön, dass du da warst, war sehr interessant, ich habe mich gefreut. Ich hoffe sehr, ich muss mich gerade nochmal selbst oder uns gerade selbst nochmal ins Gebet nehmen, dass die Tonspur diesmal passt, dass ihr das alles hören werdet, dann ab morgen für euch, ab Dienstag. Ja, wir freuen uns alle auf das Derby am Freitag, wir drücken die Daumen und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich auch sehr gefreut und auch ich blicke mit sehr viel Vorfreude auf den Freitag.
Alles klar. Bis denn. Ciao.
Ciao.